Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für diese Einleitung sozusagen, für diesen wunderbaren, schönen Bilder zum Erntedank. Das ist ein Steilpass für mich, den ich jetzt übernehmen werde für die Predigt zum Erntedank. Wir haben in dieser Präsentation, in diesen Gedanken zwei Seiten gesehen. Auf der einen Seite diese wunderbare Schönheit, die wir in diesen Früchten sehen, die Farben, die auch die Formen, dann natürlich denken wir an den Geschmack der Dinge, der Früchte, die wir da, das Salz, gell? An den Geschmack, den diese Früchte uns schenken, und die Schrift sagte, dass Gott das alles gegeben hat, dass wir es mit dem Genuss, mit Genuss und Dankbarkeit zu uns nehmen dürfen. Das ist, die Heilige Schrift ist hier total positiv. Keine Askese, sondern wir dürfen uns an den Früchten, die Gott uns schenkt, erfreuen. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass diese Landwirtschaft, die Früchte und so weiter, ist bedroht von Unwettern, von allem Möglichen, was von unten und von oben auf diese Pflanzen eindringt und gefährdet, sodass sie eventuell nicht die Frucht geben, die man sich erhofft und die man sich wünscht. Der Grund dafür, dass es diese zweite Seite gibt, das finden wir bereits in der Schöpfungsgeschichte im dritten Kapitel des ersten Buches Mose, wo Gott aufgrund des sogenannten Sündenfalls einen Fluch ausspricht. Und dieser Fluch betrifft auch den Erdboden. So heißt es, so sei der Erdboden verflucht, sagt Gott zu Adam, mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Dornen und Disteln, das Unkraut zum Beispiel, ist so etwas, was die Ernte gefährden kann. Wir lesen noch nichts von Hagel und so weiter, denn das sind Dinge, die erst nach der Sintflut entstanden sind, diese ganzen Witterungseinflüsse, diese Veränderungen der Witterung ist ja dann erst nach der Sintflut entstanden. Auch der Regenbogen ist erst dann mit der Sintflut, nach den klimatischen Veränderungen in der Sintflut entstanden. Aber der Fluch Gottes liegt auf dem Erdboden. Das ist wirklich dramatisch und wir erleben das tagtäglich, wenn wir die Augen offen haben. Also wir haben zwei Seiten. Auf der einen Seite lesen wir im Propheten Sacharja, das Getreide lässt junge Männer gedeihen und der Most Jungfrauen. Die Kraft, die da drinnen steckt, die wir brauchen. Er bittet euch von dem Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. Der Herr ist es, der die Wetterwolken macht. Er lässt den Regen regnen. Er gibt einem jeden Brot, Kraut auf dem Fels. Also, wir sollen zu Gott beten und bitten darum, dass er die Witterung so schenkt, damit alles gut und zur rechten Zeit wachsen kann. Wir brauchen den Regen zur richtigen Zeit. Nicht irgendwann und auch nicht zu viel und nicht zu wenig. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite lesen wir zum Beispiel im Propheten Haggai, wo Gott sagt, ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Hier war Gott dahinter, hier hat Gott eingegriffen in einer Art und Weise, so wie wir das nicht wollen, wo wir Angst davor haben, wo wir eben ins Gebet gehen, damit Gott uns davor bewahrt. Und wenn wir Erntedank feiern und wenn wir all das Schöne genießen dürfen, dann haben wir allen Grund, Dank zu sagen, weil Gott eben seine Hand darüber gehalten hat. Mit diesen beiden Zitaten sind wir bereits in dieser Zeit des Wiederaufbaus des Tempels, was ich ja in dieser Predigtserie über das Buch Haggai nahebringen möchte. Und ich möchte heute ein paar Gedanken zu dieser dritten Botschaft Haggais sagen, weil hier einiges drinnen steckt, was eng im Zusammenhang steht mit dem Erntedank, mit Sehen und Ernten. Diese dritte Botschaft, die findet im 9. Monat des israelitischen Jahres statt. Das 9. Monat ist der November, Dezember. In dieser Größenordnung, wir sind am Ende dieses Monats, also sind wir irgendwo im Dezember. Das ist die Jahreszeit, wo sozusagen landwirtschaftlich praktisch nichts läuft. Das ist die schlechteste Jahreszeit für die Landwirtschaft oder schlecht. Da tut sich einfach nichts. Und diese dritte Botschaft inmitten dieser Kälteperiode ist jetzt eine Verheißung des Segens. Auf das werden wir dann jetzt eingehen. Die letzte Botschaft, die wir gehört haben, die war im 7. Monat. Und der 7. Monat, das war jetzt ein Festmonat. Das war, da wurde gefeiert, dass es gekracht hat. Und zwar wirklich. Gott hat sein Volk aufgefordert, 7 Tage lang zu feiern und sich 7 Tage lang vor Gott zu freuen. Das war das Laubhüttenfest, das da gefeiert wurde. Und der hat diese Botschaft am letzten Tag dieses Laubhüttenfestes gebracht, der Prophet. Und das Dramatische in diesem Jahr war aber das, dass es nichts zum Feiern gab. Denn es war Dürre. Wir haben gelesen, dass Gott die Dürre gebracht hat, um dem Volk zu zeigen, etwas stimmt nicht. Und diese zweite Botschaft war eine Botschaft der Ermutigung inmitten der Armut, inmitten der Dürre. Gott hat gesagt, okay, jetzt ist Mangel, aber ich habe einen Ausblick für euch. Herrlichkeit, Hoffnung. Ich ermutige euch, dass ihr dem Auftrag Gottes nachkommt. Und diese Ermutigung ist nach der ersten Botschaft gekommen und diese erste Botschaft war ja eine Bußpredigt. Und das ist so die Reihenfolge. Zuerst eine Bußpredigt. Das Volk kehrt um, das Volk nimmt den Auftrag Gottes wahr. Jetzt kommt eine Botschaft der Ermutigung angesichts von Armut, von Not. Und das Volk beginnt, den Tempel zu bauen. Und heute die dritte Botschaft, Gott schenkt eine Verheißung des Segens. Und das lesen wir jetzt ein paar Verse aus dieser dritten Botschaft des Buches Haggai. Und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn, wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10. Kam man zur Kelterkufe, um 50 Eimer zu schöpfen, wurden es 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Vom 24. Tag des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden, richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch im Speicher? Und der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum haben nicht getragen. Von diesem Tag an will ich segnen. Das ist eben die Botschaft. Von diesem Tag an will ich segnen. Eine Botschaft des Segens, die Gott nun dem Volk Gottes schenkt. Wir haben, wie wir es schon in der ersten Botschaft gelesen haben, 3-mal diesen Ausdruck, richtet euer Herz auf das. Und wir haben gesagt, das ist das Nachdenken, das ist das Erwägen, das ist das drüber nachsinnen, was geschehen ist, in der ersten Botschaft, was geschehen wird von diesem Tage an. Gott sagt, schaut ganz genau drauf. Und die Situation der Menschen, die ist sehr, sehr wichtig, damit wir die Botschaft besser nachvollziehen können. Und den Schwerpunkt möchte ich heute darauf legen, auf den Begriff der Hoffnung. Hoffnung ist es, warum, oder sagen wir so, die Hoffnung bestimmt ihr Leben. Aus Hoffnung können sie die Botschaft Gottes annehmen. Das ist der große Schwerpunkt dieser Botschaft, die wir sehen werden, und die Abhängigkeit von Gott. Totale Abhängigkeit von Gott. Und das ist es, was wir auch im Erntedankfest sehen. Wir sind total von Gott abhängig. Und Gott will das. Und ich sage immer, Gott, ich bin gerne von dir abhängig. Ich bin nicht so gern von allen möglichen Menschen abhängig. Da weiß man nie, wie es kommt. Aber wenn wir von Gott abhängig sind, dann wissen wir, es kommt gut, weil Gott uns liebt. Und so bin ich gerne von Gott abhängig. Und das ist ja das, was Gott will, dass wir in seine Abhängigkeit geraten, in seine Abhängigkeit kommen und von ihm Segen erbitten. Diese Abhängigkeit, die erleben wir heutzutage nicht mehr so stark. Gabi hat zwar dieses Foto gezeigt von einem Laden, wo drauf stand, dieses Jahr gibt es nicht alle Früchte, wie wir es gewohnt sind, aufgrund der Wetterlage. Aber das können wir locker wegstecken. Wir erleben aufgrund der modernen Landwirtschaft und der Importe und was es alles gibt, erleben wir eigentlich nicht mehr. Wir gehen in den Laden und der ist bumsvoll. Aber wir dürfen uns nicht täuschen. Wir sind von Gott abhängig. Und die Menschen damals, sie waren den Naturgewalten komplett ausgeliefert. Ich schlug euch mit Getreideband und vergilben. Markus, du wüsstest, was das ist, oder? Diese Krankheiten, Getreidebrand und vergilben. Ich habe mir sagen lassen, das sind Pilzkrankheiten, die die Pflanzen befallen können. Unterschiedliche Pilzkrankheiten, die die ganze Ernte zerstören können. Und das haben sie erlebt. Pilzkrankheiten an den Getreide und so weiter. Aber auch Hagel. Und das ist etwas Furchtbares. Wenn alles schön wächst, und auf einmal stürzt der Hagel rein. Dieses Jahr haben wir es erlebt, in Neftenbach und Pfungen hat sich ein Hagelsturm hereingezogen. Ich weiß nicht, wie breit der war. Plötzlich. Und hat zum Beispiel von diesem Winzer seine komplette Ernte zerstört. Von einer Minute auf die andere, kann man sagen, ist der darüber gerast und hat alles zerstört, was er vorbereitet hat, was er angebaut hat. Und das war noch relativ tragisch. Ich habe das gelesen, die Geschichte dieses Mannes, weil er war gerade im Aufbau. Er hat sein ganzes Geld investiert in diesen Weinbaubetrieb und hat Kredite aufgenommen, aus Geldmangel keine Hagelversicherung abgeschlossen. Die ist übrigens sehr teuer, habe ich mir sagen lassen. Und jetzt steht er da. Alles kaputt. Existenzbedrohend. Aber das ist die Ausnahme. Wir erleben das sehr, sehr selten, aber es kommt vor. Dann sagt er eben, wenn ihr zum Getreidehaufen gekommen seid und ihr habt geglaubt, dass ihr 20 Maß ernten werdet, dann waren es nur 10. Ihr seid zur Kelter gekommen, um 50 Eimer zu schöpfen. Das war die Erwartung, aber es waren nur 20. Das heißt, sie waren wirklich den Wetterkapriolen ausgeliefert. Und es ist immer für mich sehr schön, wenn ich dann Landwirte reden höre, wie sie Gott erleben inmitten dieser, das ist ein Kampf. Dieses Jahr im Sommer haben wir ein Ehepaar aus Flach kennengelernt, ein Landwirt. Und die haben gesagt, es war furchtbar im ersten Teil des Jahres. Es war so nass, dass die Früchte auf dem Feld verfault sind. Und sie haben dann gebetet, weil sie gesehen haben, das kommt. Und Gott hat sie bewahrt. Das heißt, der Einbruch der Ernte war relativ, hat sich in Grenzen gehalten. Und die haben das wirklich als Zeugnis gesagt, Gott hat uns bewahrt und anderen ging es nicht so gut, wie es uns ging. Und wir sind Gott dankbar. Oder vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da war bei den Reben die sogenannte Kirschessigfliege, die hat unglaublich viel Reben zerstört und man war machtlos. Bei allen technischen Möglichkeiten, die wir haben, man war machtlos. Und auch da habe ich wieder das Zeugnis eines Winzers aus Hallau gehört, der gesagt hat, wir müssen beten. Und sie haben gebetet und sie haben zum Gebet aufgerufen und er konnte bezeugen, der Schaden hat sich bei uns in Grenzen gehalten. Und das finde ich wunderbar, wenn Männer und Frauen sich dessen bewusst sind und ganz bewusst zu Gott gehen und sagen, Gott, bitte bewahre uns, Gott, bitte beschütze du uns. Und das ist eine gute Lektion auch für uns. Also wenn wir heute Erntedank feiern, wirklich, lasst uns immer wieder neu bedenken, wir sind abhängig von Gott. Lasst uns Gott danken für alles Gute, was er uns schenkt und lasst uns inständig zu Gott beten, dass er uns bewahrt. Also diese Menschen damals waren voll diesen Kapriolen des Wetters und der Witterung ausgeliefert und waren angewiesen darauf, dass Gott sich ihrer annimmt. Und jetzt lesen wir, dass Gott segnen will. Und jetzt, wenn man das so liest, denkt man sich, super, endlich ist die Durststrecke vorüber, jetzt segnet Gott. Jetzt kommt der Segen Gottes. Aber dieser Segen, der kommt im 9. Monat. Und ich habe schon gesagt, im 9. Monat, da ist in der Landwirtschaft nichts los, da kannst du nichts ernten. Also Gott spricht von einem Segen, aber es ist nichts da. Und so fragt der Prophet, ist die Saat noch im Speicher? Nein. Denn die Saat wurde bereits ausgebracht. Die Saat ist nicht mehr im Speicher. Und der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum haben nicht getragen. Sie stehen mit leeren Händen da. Und das muss uns wirklich klar sein. 7. Monat, Laubhüttenfest, Ernte, Haupternte in Israel. Und dann, nachdem die Ernte eingebracht wurde, beginnt man mit dem Pflügen, Säen und Anpflanzen. Und dann kommt der 9. Monat, in dem wir jetzt sind, da ist praktisch nichts los. Und erst frühestens im 12. Monat, frühestens im 12. Monat beginnt die Orangen- und Zitronenernte. Das heißt, sie stehen mit leeren Händen da. Gott sagt, von diesem Tag an will ich segnen. Ja, super. Womit? Es ist alles leer. Der Speicher ist leer, Früchte haben wir keine. Wie sollen wir mit dieser Situation umgehen? Und dann habe ich noch das erste Monat des israelitischen Jahres hingeschrieben, weil das ist das Monat, wo Passa dann gefeiert wird, das ist das Monat, wo das Erstlingsfest ist, wo die Gerstenernte beginnt. Also alles in der Zukunft. Und so ist es so, dass alles, was sie haben, ist die Zusage Gottes. Alles, was sie haben, ist die Zusage Gottes und das ist Hoffnung, oder? Das ist Hoffnung. Sie leben aus der Hoffnung, dass Gottes Zusage eintreffen wird. Ich habe einen Psalm, ist mir eingefallen bei der Vorbereitung, der das sehr dramatisch zum Ausdruck bringt. Das ist ein Psalm, wo es heißt, als der Herr die Gefangenen zieh uns zurückführte, da waren wir wie Träumende. Wir sind mitten in der Zeit von Zacharia und Haggai. Gott führt die Gefangenen, zieh uns zurück. Sie kommen aus dem Exil zurück. Sie waren voller Freude. Aber dann lesen wir, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Säen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Garben. Warum sehen sie mit Tränen? Weil nichts da ist. Das heißt, sie müssen den Mut aufbringen, das, was im Speicher liegt, auszusehen. Es ist weg. Sie haben noch nichts. Und die bange Frage ist, wird Gott segnen? Wird diese Saat aufgehen, sodass wir dann mit Jubel ernten können? Und das ist ein sehr eindrückliches Bild dessen, was es bedeutet, auf Hoffnung hin zu leben. Weil man in dem Moment, wo Gott die Zusage gibt, man nicht sieht. Und das ist es, was wir im Neuen Testament lernen. Und das ist jetzt die Brücke dann zu uns und die Brücke zur größeren Ernte, die Gott vorgesehen hat. Paulus sagt im Römerbrief 8, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Also damit will er sagen, wenn du siehst, brauchst du nicht mehr hoffen, weil dann ist es ja schon da. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Und das ist notwendig. Es ist notwendig und das hatten die Menschen damals notwendig. Sie mussten auf die Zusage Gottes hoffen, mit ausharren. An anderer Stelle sagt Paulus, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Das ist unsere Situation. Wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Wir sind auf Hoffnung errettet. Das ist das, was ich bei der ersten Botschaft ein bisschen gesagt habe. Wenn man schaut, was tatsächlich da ist, dann ist es oft zum Verzweifeln. Schwachheit, Menschlichkeit im negativen Sinne jetzt, im Sinne von Fehlerhaftigkeit und. Aber wir sind auf Hoffnung hin errettet. Aber Gott macht auch völlig klar, dass es eine Zeit des Ausharrens gibt. Und darum heißt es in einer anderen Schriftstelle, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Eine Wirklichkeit des Jubels der Ernte, dass man die Garben trägt, in dieser Wirklichkeit lebt man zu einem Zeitpunkt, wo man noch nichts sieht. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist der Glaube. Und es ist sehr wichtig, weil wir leben in einer Zeit, wo alles schnell gehen muss. Ich sage oft ein Instant-Christentum. Ja, dann nimmst du Pulver, schüttest heißes Wasser drauf und dann entsteht eine Suppe oder ein Tee oder ein Kaffee, Nescafé. Instant-Christentum. Wir beten heute und am Nachmittag muss Gott schon segnen. Und wenn Gott am Nachmittag nicht segnet, oh, schießt weg. Also innerlich, wisst ihr, was ich meine? Aber Gott sagt, nein, ich gebe dir eine Zusage und du lebst im Glauben, du gehst im Glauben voran. Und wenn wir jetzt an die Hoffnung denken, die wir haben, dann ist es eine Hoffnung, das ist ähnlich wie Säen und Ernten. Es ist die Hoffnung der Auferstehung. Es ist eine der wichtigsten Hoffnungen, die wir Christen haben. Dass nicht hier unser Glück liegt, nicht hier das Ziel unseres Lebens ist, sondern dass das Ziel unseres Lebens zukünftig ist. Und so sagt Paulus im ersten Korintherbrief, wo er über die Auferweckung, Auferstehung spricht. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Und Paulus sagt, du Tor, was du siehst, wird nicht lebendig, es sterbe, denn. Also Paulus sagt, zuerst muss man sterben. Wie das Samenkorn, erst dann sieht man, was draus wird. Und was du siehst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Es sei von Weizen oder von einem anderen der Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Das haben wir gesehen in der Präsentation. Jede Frucht ist anders. Und Gott hat das so gegeben und so gibt er auch uns den Leib, den er sich ausgedacht hat. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Der Irdische ist Adam, der Himmlische ist Jesus. Und in dieser Hoffnung leben wir jetzt. Mit unserem schwachen Leib. Paulus spricht auch darüber, dass sein Leib schwach ist und dass er sich sehnt nach diesem neuen Leib. Aber er lebt jetzt in dieser Hoffnung und in dieser Hoffnung ist er bereit, alles hinzugeben. So wie die Leute damals gesagt haben, okay, wir glauben an den Segen Gottes, wir glauben an die Zusage Gottes, dass Gott gesagt hat, von diesem Tag an will ich segnen. Wir glauben es und jetzt geben wir alles für den Bau des Tempels. Das ist ein Leben im Glauben. Dass wir alles bereits hingeben zu einem Zeitpunkt, wo wir es noch nicht sehen. Und jetzt ist die Frage, ist das ein törichter Glaube? Was ist, wenn du alles gibst und dann stellt sich raus, es war umsonst? Das ist ja das, was man uns Christen oft vorwirft. Ihr lebt da für irgendeine Zukunft, wo kein Mensch weiß, ob es die wirklich gibt. Und wer weiß, ob das stimmt, das ist doch gescheiter, wir lassen es jetzt knallen, oder? Und genießen das Leben in vollen Zügen. Nein, unsere Hoffnung enttäuscht uns nicht. Das ist die Botschaft der Heiligen Schrift. Und auch dafür ist das Erntedankfest ein schöner Hinweis, ein Beweis, dass Gott es gut meint. Gott schenkt uns all diese Früchte, all die Schönheit, auch die Blumen. Die kann man nicht essen, die kann man nur bewundern und sich freuen daran. Und so ist Gott. Er liebt uns und er liebt die Welt. Darum gibt er uns alles. Darum schenkt er, darum will er uns alles schenken. In all dieser Schönheit, die wir haben. Obwohl wir Menschen Rebellen sind, ja. Obwohl wir Menschen die Ordnungen Gottes auf den Kopf stellen. Ehe für alle, zum Beispiel, wie ich vor 2 Wochen gepredigt habe. Das ist eine Umkehrung der Schöpfungsordnung Gottes. Trotzdem liebt Gott jeden einzelnen Menschen. Und das hat er bewiesen, indem er Jesus Christus, seinen Sohn, in die Welt geschickt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist die Liebe Gottes. Und Jesus Christus ist gestorben wie das Samenkorn, sagt Jesus selber. Aber er ist auferstanden. Ganz wichtig, wenn wir nicht an die Auferstehung Jesu glauben, dann, sagt Paulus, ist alles umsonst. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, sitzt zur Rechten Gottes. Und Jesus hat vom Himmel den Heiligen Geist gesandt. Und warum ist das so wichtig? Der Heilige Geist spielt eine Schlüsselrolle in unserer Hoffnung. Und in dem Sinn haben wir einen Riesenvorteil gegenüber den Menschen, die damals gelebt haben. Gut, sie mussten ein paar Monate ausharren oder ein paar Wochen ausharren. Wir müssen Jahre ausharren. Vielleicht ist deswegen Gott mit uns gnädiger. Wir lesen nämlich im Römerbrief: Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Also der Heilige Geist, der in uns ist, sagt Paulus, ist wie das Angeld, ein kleiner Kürbis, eine kleine Frucht, die Gott uns mit auf den Weg gibt, die aber Realität ist, eine Wirklichkeit. Und durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns wird diese Hoffnung jeden Tag erneuert, sodass wir mit Ausharren den vor uns liegenden Lauf gehen oder laufen und vollenden wie Paulus es von sich dann einmal am Ende seines Lebens gesagt hat. Also, Erntedank hat viele Gesichtspunkte. Wir dürfen uns freuen über die Schönheit Gottes, wir dürfen uns freuen über seine Treue, wir dürfen uns freuen darüber, dass wir von ihm abhängig sein dürfen, und wir dürfen uns freuen darüber, dass wir wissen dürfen, dass auch unser Leben wie ein Samenkorn ist, das in die Erde geworfen wird, stirbt und in Herrlichkeit, in Schönheit auferweckt werden wird. Und dann werden wir ein ewiges Laubhüttenfest feiern. Das ist sehr wichtig. Das Laubhüttenfest ist ein Bild für die Ewigkeit mit Gott. 7 Tage lang nur Freude mit Gott. Und darauf dürfen wir uns freuen. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir durch Jesus nahe geworden sind und dass wir durch Jesus wissen dürfen, Herr, du liebst uns. Du willst uns alles schenken, viel mehr noch als all die Früchte, die wir sehen, die wir genießen dürfen. Wir danken dir von Herzen dafür, dass du sie uns gibst. Danke auch, dass wir diese Hoffnung haben dürfen und dass diese Hoffnung durch den Heiligen Geist jeden Tag neu genährt wird. Du bist treu, du bist gütig. Und so bete ich für uns, dass jeder von uns das für sein Leben anwenden kann. Dort, wo wir ausharren notwendig haben, Herr, dass wir Mut haben, durchzugehen, im Vertrauen darauf, dass du es gut mit uns meinst. Amen.